Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das war die alte Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wunderbar. Von einer ausländischen Frau gesprochen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die neue Jahreslosung. Nun, sie stammt auch aus dem ersten Korintherbrief, aus dem wir das hohe Lied der Liebe gehört, gelesen haben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Sagen wir es mal gemeinsam, ich sage es nochmal vor. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Herr, wir bitten dich um deinen Geist, dass du uns deine Kraft verleihst, dass wir das Alte neu verstehen und uns in deiner Nähe sehen. Amen. Natürlich steht so ein Wort nicht allein in der Bibel, sondern es hat drei Geschwister, die direkt davor stehen. In 1. Korinther 16 schreibt Paulus, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig. Seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ihr lieben Schwestern und Brüder, der Apostel Paulus legt die Feder aus der Hand. Er hat einen sehr langen Brief geschrieben. Sein erster Brief an seine Freunde und Glaubensgeschwister in Korinth. Der Brief ist fast fertig. Was noch fehlt, ist so ein knackiger, knapper, zusammenfassender Schluss. Die Korinther kennt er seit 3 Jahren. Im Jahre 50 nach Christi Geburt, auf seiner zweiten Missionsreise, war er selbst in Korinth und hat diese Gemeinde gegründet. Manchmal muss er schmunzeln, wenn er an sie denkt. Ach, die Korinther. Sie sind neugierig, fragend und dann auch wieder so wie Kinder, die einem Löcher in den Bauch fragen, wie gerade meine Enkelin beginnt. Und Bauch ist ja bei mir dann kein Problem. Gerade als junge Christen haben sie ganz viele Fragen. Und die haben sie auch miteinander diskutiert, sind sich aber nicht einig geworden. Deshalb haben sie die Fragen an Paulus geschickt. Der hält sich gerade in Ephesus auf, einer Stadt in der heutigen Türkei, ein paar hundert Kilometer entfernt übers Meer auf einem anderen Kontinent, soll er es doch richten, soll er doch entscheiden, soll er doch die Antworten geben. Die Fragen, die auf der Liste standen, haben Paulus spüren lassen, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt und jeder Recht haben möchte. Manchmal hat er den Eindruck, dass sie sich streiten wie ungezogene Geschwister. Dass sie miteinander konkurrieren. Und jetzt schmunzelt Paulus nicht mehr, er schüttelt eher den Kopf. Wann werden sie endlich erwachsen, meine Korinther? Erwachsen im Glauben, erwachsen in der Hoffnung, erwachsen in der Liebe. Und außerdem, wenn sie mal aus ihrem eigenen Quark herauskämen und sich sozusagen von außen betrachten würden, was hätte aus dieser jungen Gemeinde in Korinth werden können? Im Grunde sind das alles hochtalentierte Leute. Selbst stammen sie aus unterschiedlichen Schichten und sie hätten dadurch Zugang zu den unterschiedlichsten Milieus. Sie könnten Menschen aller Bildungsschichten, aller Couleur erreichen. Sie hätten eine tolle, attraktive, einladende Gemeinde sein können, die von sich reden und die Leute neugierig macht. Und die Menschen fragen nach und kommen dazu. Gemeinde hätte wachsen können. Noch dazu dieser günstige Standort, Hafenstadt Korinth. Sie hätte die erste Gemeinde Europas werden können. Voller Impulse, die sie dann an die Durchreisenden weitergeben und die hätten die mitgenommen in aller Herren Länder. Was hätte aus dieser Gemeinde werden können, wenn es nicht, und das ist ganz übel, in ihr so viel Zoff gegeben hätte? Wenn sie sich nicht gegenseitig im Weg gestanden hätten? Die Gemeinde war kreativ, aber dummerweise nur im Streiten. Mit Methoden, die wir übrigens bis heute kennen und anwenden. Methoden des Streitens, auch unter Christen. Ich nenne mal einige. Vergleichen. Konkurrieren. Sich in Lager aufspalten. Koalitionen gegeneinander schmieden, Unterschiede listen und betonen, die eigenen Fehler verschleiern, die Stärken der anderen kleinreden, das Argument in der Diskussion persönlich werden lassen, übereinander statt miteinander reden und wenn gar nichts hilft, einander schneiden. Mit Nichtbeachtung strafen. Und dann legt sich so etwas wie ein grauer Schleier der Gleichgültigkeit auf das Miteinander. Und immer wieder Recht haben wollen. Paulus geht noch einmal die Liste der angeblich strittigen Themen durch. Unter diesen Themen zum Beispiel auch die Frage, soll eine Frau ein Kopftuch tragen, wenn sie in den Gottesdienst geht, ja oder nein? Was ist überhaupt mit den Frauen in der Gemeinde? Soll man ihnen das Reden erlauben oder sollen sie schweigen? Soll man überhaupt noch heiraten, wenn das Ende der Welt ohnehin unmittelbar bevorsteht, weil Jesus ja bald kommt? Was soll bei uns als rein und unrein gelten? Dürfen wir alles essen, wenn wir bei Nichtchristen eingeladen werden? Wie feiert man angemessen Abendmahl? Und so weiter und so weiter. Paulus hat sehr sorgfältig alle Themen nach und nach abgehandelt. Aber man merkt von Kapitel zu Kapitel mehr, wie er seufzt und stöhnt unter dieser Ansammlung von Kleinkram, aufgeschäumt durch menschliche Eitelkeit und Wichtigtuerei. Am liebsten hätte er ihnen geschrieben, mit eurer Kleinkariertheit verliert ihr eure Strahlkraft. Mit zerstrittenen Christen will niemand zu tun haben. Natürlich weiß Paulus, was hinter dem Streit steckt. Da geht es immer um Einfluss und Macht, um erlittene Kränkungen und Zurücksetzungen, die man nicht vergeben und nicht vergessen kann. Es fehlte auf der ganzen Linie an gegenseitiger Wertschätzung. Die Korinther stecken in der Sackgasse. Um die aufzulösen, hat er zunächst versucht, ein Bild in ihrem Kopf zu wachzurufen. Das Bild vom Leib Christi, wo wir alle Glieder sind, wo wir aufeinander bezogen funktionieren. Einer hängt am anderen und dann hat er versucht, mit diesem hohen Lied der Liebe ihnen einen anderen Weg des Umgangs zu zeigen. Und jetzt fällt ihm ein, wie der letzte Satz sozusagen lauten muss. Seid wachsam, steht im Glauben, seid mutig, seid stark, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nicht Recht haben müssen, nicht einander ausspielen oder übertrumpfen, sondern alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann entwirft er eine kurze, vierteilige Lektion in Sachen Liebe. Das erste, wachet. Da geht es um Achtsamkeit, um Wachsamkeit füreinander. Nehmt einander liebevoll in den Blick. Schaut nicht nur auf euch, auf eure Befindlichkeit, auf eure Betroffenheit, sondern wendet euren Blick dem anderen zu. Nehmt wertschätzend wahr, was der andere macht und kann. Und freut euch daran, an eurer Schwester, an eurem Bruder im Glauben. Gönnt einander Gelingen, gönnt einander Gutes und begleitet sensible Entwicklungen, die jemand durchmacht. Legt niemand fest auf seine Fehler, die er gestern gemacht hat, sondern betend erhofft Entwicklung und Wandlung. Förderlich, unterstützend, teilhabend, wachsam, nicht Überwachung und schon gar nicht Kontrolle. Wachsam und achtsam und seid wachsam gegenüber dem, was wirklich eure Gemeinde und heute muss man auch sagen, eure Gesellschaft, wie die ganze Welt bedroht und auseinanderzureißen. Ja, droht, muss man wirklich sagen. Wachsamkeit ist heute mehr denn je gefragt und wichtig, damit unsere Liebe nicht blauäugig verpufft. Achtsamkeit und Wachsamkeit, die verbindet. Die zweite Lektion, steht im Glauben. Steht im Glauben. Da geht es um Standfestigkeit füreinander und um Vertrauen zueinander. Nicht um Verbohrtheit des eigenen und Verliebtheit in den eigenen Standpunkt, sondern um echte Partnerschaft im Glauben. Es geht darum, dass wir als Christen und Gemeindeglieder Rückgrat zeigen. Standfestigkeit. Und das heißt, dem anderen auch mal eine Schulter leihen zum Anlehnen. Und wenn es sein muss, auch mal zum Ausheulen. Mal ist der eine stärker, mal der andere. Stärke nicht zum Unterdrücken oder an die Wand stellen. Stärke, um den anderen zu tragen oder wenigstens zu ertragen. Schwäche nicht ausnutzen, nicht drüber reden. Standfestigkeit und Vertrauen. Gemeinde nicht als Nebeneinander, sondern als ein Miteinander leben. Leib Christi. Die Glieder sind miteinander verbunden. Leidet einer, leiden andere mit. Das Miteinander braucht Vertrauen. Gemeinde lebt vom Vertrauen. Vertrauen hinterfragt nicht ständig. Vertrauen hat nicht immer die Misstrauensbrille auf und den Rotstift in der Hand, um die Fehler der anderen anzuzeichnen. Vertrauen sät kein Misstrauen und kultiviert keinen Zweifel aneinander. Standfestigkeit füreinander und Vertrauen zueinander. Die dritte Lektion: Seid mutig und seid stark. Nicht übermütig, aber fröhlich aufeinander zugehen. Zuversichtlich in die Zukunft blicken. Natürlich wissen wir nicht, was kommt, und es wird manchmal merkwürdige Wege geben, die Menschen geführt werden oder Menschen gehen. Manches Hindernis fällt uns in den Weg und manches Versäumnis auch vor die Füße. Darin aber den anderen, meinen Bruder, meine Schwester im Glauben nicht allein lassen. Einander Halt sein und Halt geben. Einander zuhören und Mut machen. Auch und gerade in schweren Zeiten. Darum habt keine Angst vor dem, was kommt. Ihr geht ja nicht allein. Jesus hat uns in seine Gemeinde gerufen, dass wir füreinander wie Geschwister sind. Und außerdem haben wir gemeinsam den an unserer Seite, der sagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und die letzte Lektion: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Denn die Liebe ist das universale Band um die erneuernde, versöhnende Kraft, dieses Kraftwerk, das unseren Glauben befeuert. Klar können bei Christen auch unterschiedliche Meinungen auftauchen, wie bei Geschwister auch. Wir Christen sind weder Einzelkinder Gottes noch eineiige Zwillinge. Wir sind eine sehr bunte Geschwisterschaft. Nur, warum sollte uns das auseinanderbringen? Warum sollten die Unterschiede in Zweifel ziehen, dass wir Geschwister sind, Geschwister Jesu? Auch Christen als Geschwister müssen lernen, fair und aufrichtig miteinander umzugehen und manchmal auch fair und aufrichtig miteinander zu streiten, ohne einander zu verletzen. Miteinander reden, anteilnehmend verstehen, brüllend, miteinander reden in Liebe, das heißt mit einem wirklich dem anderen zugewandten Herzen, das Versöhnung will. Ganz bestimmt braucht Liebe Wahrheit, um nicht verlogen zu werden, und Wahrheit braucht Liebe, damit ich den anderen und mich mit der Härte sogenannter Fakten nicht zerfetze. Verworrene Situationen müssen geklärt werden. Liebe braucht immer wieder das klärende Gespräch. Und das will immer wieder neu gelernt werden. Da muss man sich selbst auch immer wieder zurücknehmen können, selbstkritisch, bescheiden, demütig. Vielleicht nach der Regel: Sei großzügig im Lob, behutsam in der Kritik. Und Liebe geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie vergibt. Sie schafft Schuld wirklich aus der Welt. Sie löscht die Anklage auf der Tafel und wischt Versäumtes, Vertanes, Falschgemachtes wirklich aus. Denn sie ist nicht nachtragend. Im Ersten Testament lesen wir: Die Liebe deckt der Sünden Menge. So ist die Liebe. Sie vergibt, sie versöhnt. Sie ist nicht nachtragend, sie hat Geduld. Interessant, dass Paulus es wagt, Gemeinde mal nicht vom Veranstaltungskalender her zu denken, vom Inhalt eines Gemeindebriefes sozusagen. Nicht längs unserer Gruppengrenzen oder Altersgruppen, längs unserer Arbeit in unseren verschiedenen Ämtern und Aufgaben, sondern als Beziehung der Christen untereinander. Er macht sichtbar, was uns eigentlich verbindet und auch zusammenhält. Die Liebe, die Gott zu uns hat und wir zueinander haben dürfen. Außerdem gilt auch für die Gemeinde, was Leo Tolstoi so sagte: Wo die Liebe wohnt, da wohnt auch Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.